Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Es war genau jetzt, in dieser Nacht vor 5 Jahren, als etwas passierte, was man sich hierzulande bis dahin kaum hatte vorstellen können. Und als dann am nächsten Morgen und in den Tagen danach die Schäden sichtbar wurden, die die gigantischen Wassermassen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen angerichtet hatten, dann war das kaum in Worte zu fassen. Mehr als 180 Menschen verloren damals in der Flutkatastrophe ihr Leben, die meisten im Ahrtal. Heute stand in den betroffenen Gebieten das Gedenken, das Trauern, aber auch der Blick nach vorne im Mittelpunkt. Und eine Entschuldigung, berichtet Juri Sonnenholzner.
Die Gedenkveranstaltung zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schnieder spricht davon, dass der Staat sein Versprechen nicht gehalten habe, seine Bürger zu schützen, versagt habe. Dann sagt er, worauf Menschen im Ahrtal 5 Jahre warteten.
Dafür bitte ich als Ministerpräsident um Entschuldigung.
In der Nacht von 14. auf den 15. Juli 2021, als die Ahr ihr Tal flutete, starben 135 Menschen. Warnungen vor der Katastrophe blieben aus oder waren falsch. Einsatzkräfte kamen nicht zu den Eingeschlossenen. Rettungshubschrauber konnten Menschen nicht retten, weil sie keine Seilwinden an Bord hatten. Der Katastrophenschutz, er hatte versagt. Der damals zuständige Landrat Pföhler aber wies jede Schuld von sich, genauso die damalige Ministerpräsidentin Dreyer. Für eine Naturkatastrophe könne sie sich nicht entschuldigen. Ihr Nachfolger Alexander Schweizer räumte immerhin Fehler ein. Obwohl es damals nicht in seiner Verantwortung lag, bittet Schnieder um Entschuldigung heute. Lieber spät als gar nicht?
Ich denke, dass es vielen Leuten hier so ein bisschen den Frieden gibt.
War im Prinzip am Schluss immer auch ein persönliches Versagen. Ja, und das sind natürlich eigentlich die Leute, die sich entschuldigen müssten.
So viele Leute warten zu Recht drauf. Also das hat mich schon bewegt.
Mit einer Entschuldigung geht auch die Absicht einher, denselben Fehler nicht zu wiederholen. Der Bundeskanzler sieht das gegeben.
Wir investieren in Vorsorgemaßnahmen, in Prävention, in Maßnahmen zur Klimaanpassung. Kein Mensch, keine Stadt, keine Region darf und soll in unserem Land allein bleiben mit der Furcht vor Katastrophen und Naturgewalten.
Ähnlich äußert sich der Bundespräsident bei einer Gedenkveranstaltung im Düsseldorfer Landtag. In Nordrhein-Westfalen starben 49 Menschen durch die Flut.
Wir schulden den Menschen, die in jener Nacht alles verloren haben, den ernsthaften, konsequenten Willen, dafür zu sorgen, dass wir auf solche Katastrophen besser vorbereitet sind. Und dass wir das uns Mögliche tun gegen den fortschreitenden Klimawandel.
Eine Entschuldigung ist da, ein wichtiges Zeichen, aber für viele Betroffene immer noch kein Abschluss, 5 Jahre nach der Katastrophe.
Die Lehren aus der Flutkatastrophe vor 5 Jahren. Dazu hat Heike Liesmann aus der Klimaredaktion des Hessischen Rundfunks folgende Meinung.
Es sind so viele Menschen gestorben im Ahrtal und den anderen Flutgebieten. Was kann uns das heute sagen? Eine ganze Menge. Es war eben nicht nur Wetter. Es waren Wassermassen, die sich in der Luft bilden konnten, weil die Erderwärmung genau dieses Phänomen verstärkt. Mehr Hitze, mehr Verdunstung, mehr Wasser in der Luft. Und das kommt irgendwann eben runter. Das wird auch wieder passieren. Welche Regionen dann betroffen sein werden, wir wissen es nicht. Das Recht auf ein Dach über dem Kopf, das Recht auf Leben, das Recht auf Gesundheit. Der Klimawandel setzt fundamentale Menschenrechte außer Kraft. Das sagt die Klimaforscherin und Physikerin Friederike Otto. Und sie hat recht. Die Menschen im Ahrtal haben es heute vor genau 5 Jahren bitter erfahren. Die Menschen in Valencia vor 2 Jahren ebenso. Mit jedem Zehntel Grad fortschreitender Erderwärmung wird es mehr Wasser in der Luft geben und vermutlich auch mehr Tote bei solchen Sturzfluten. Was können wir tun? Menschen früher und besser zu warnen, ist eine große Lehre aus der Ahrtal-Katastrophe. Extremwetter verhindern können Frühwarnsysteme aber nicht. Katastrophenpläne, Versickerungsflächen, Entsiegelung, Hochwasserschutz. Das ist alles wichtig und gut. Aber Klimaanpassung allein wird uns nicht reichen. Nur konsequenter Klimaschutz verhindert eine weitere Aufheizung der Erde. Dass die Politik uns gerade ermutigt, einfach weiter Gas, Öl und Kohle zu verbrennen, ist im Grunde Selbstmord.
Die Meinung von Heike Liesmann. Von Deutschland nach Frankreich, das am heutigen 14. Juli traditionell seinen Nationalfeiertag zelebriert. Natürlich wie immer mit einer Militärparade. Diesmal aber mit einer besonderen. Zum einen, so groß war sie noch nie. Zum anderen, heute ging es auch nicht nur um den Jahrestag des Sturms auf die Bastille, dem Beginn der Französischen Revolution, sondern auch um die Unterstützung für die Ukraine. Und noch ein weiterer Jahrestag bewegte die Französinnen und Franzosen heute. Vor genau 10 Jahren starben in Nizza 86 Menschen bei einem Terrorangriff. Über ein Land zwischen Erinnern und Feiern. Michael Strempel.
Es ist wohl das letzte Mal, dass dieser französische Präsident so martialisch begleitet die Champs-Élysées herunterfährt. Im Mai nächsten Jahres endet seine Amtszeit. Erneut antreten darf Emmanuel Macron bei der nächsten Wahl nicht. Vielleicht deshalb wollte er der heutigen Parade zum Nationalfeiertag eine besondere Bedeutung geben. Während oben wie gewohnt Düsenjets die französischen Nationalfarben in den Himmel zeichnen, wehen unten die Flaggen von mehr als 30 anderen Staaten. Die Koalition der Willigen, also der Ukraine-Unterstützer, ist zum Militärdefilé eingeladen. Für die 21 Bundeswehrsoldaten, die in diesem internationalen Block mitmarschieren, ist es eine besondere Ehre.
Dass wir einfach ein starkes Zeichen senden, auch für Europa und dass wir zusammenstehen.
Nicht nur die Soldaten, auch die meisten Staats- und Regierungschefs aus der Koalition der Willigen sind da, unter ihnen Bundeskanzler Merz. Sichtlich bewegt der ukrainische Präsident Selenskyj, als ukrainische Soldaten aufmarschieren und viel Applaus erhalten. Soldaten der Koalition sollen bald erstmals ein gemeinsames Manöver in Polen abhalten. Das kündigte Polens Präsident Donald Tusk in Paris an. Am frühen Abend in Nizza die andere Seite dieses Nationalfeiertags. Hier steht er ganz im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Terroranschlags vor 10 Jahren. Präsident Macron ist aus Paris gekommen. Der Abend des 14. Juli 2016. Ein islamistischer Terrorist rast mit diesem LKW in die Menge der Feiernden. Er tötet 86 Menschen. 86 leere Stühle erinnern heute an die Opfer. Ihre Namen werden verlesen. Viele Angehörige sind dabei. Am Ende ist es der schönste Sieg, den wir denen schenken können, die wir verloren haben, das Leben in vollen Zügen weiterzuleben. Präsident Macron verspricht den Angehörigen: Niemand von uns hat vergessen und wird je vergessen, was hier in Nizza am 14. Juli 2016 geschehen ist. Auf der Promenade, wo der Anschlag stattfand, erinnert heute eine Engelskulptur daran. Der 14. Juli in Frankreich ist inzwischen beides, ein Feiertag und ein Gedenktag.
Bei der Parlamentswahl in Ungarn Mitte April war er angetreten, um das Land nach 16 Jahren unter Viktor Orbán zu verändern. Ministerpräsident Péter Modja warf seinem Vorgänger unter anderem Korruption und einen Umbau des Staates zu dessen Gunsten vor. Nun, 3 Monate nach seinem Wahlsieg, zeigt sich, wie ernst es Modja mit dem Rückbau meint. Bis in die Spitze des Staates hin. Denn das Parlament billigte gestern eine Verfassungsänderung mit dem Ziel, auch das gegenwärtige Staatsoberhaupt und Orbán-Vertrauten, Präsident Tomasz Sulyok, aus dem Amt zu heben. Über ein umstrittenes politisches Manöver, Andreas Bachmann.
Es war ein historischer Moment gestern Abend in Ungarns Parlament. Mit ihrer Zweidrittelmehrheit verabschiedet die Tisza-Partei von Ministerpräsident Péter Modja eine Verfassungsänderung, darin ein knapper Satz, der aufhorchen lässt. Am Tag nach dem Inkrafttreten dieser Verfassungsänderung endet das Mandat des Präsidenten. Ein ziemlich einmaliger Vorgang und ein deutliches Signal des neuen Regierungschefs. Péter Modja räumt auf mit dem System seines Vorgängers. Damit haben wir die verfassungsrechtliche Umstrukturierung des Orbán-Regimes begonnen und abgeschlossen. Die Opposition war der Abstimmung im Parlament fast komplett ferngeblieben. Wir tragen schwarz, dies ist ein Trauertag für die Demokratie. Um ihn geht es, Tamás Sulyok, von 2016 bis 2024 Präsident des ungarischen Verfassungsgerichts. Vor 2,5 Jahren wählt ihn dann das damalige Parlament zum Staatspräsidenten. Vielen gilt der 70-Jährige als treuer Erfüllungsgehilfe von Ex-Regierungschef Orbán. Dieser Präsident, wie auch alle seine Vorgänger unter Fidesz, war im Grunde ein parteiischer Präsident. Er hat seine Rolle als Kontrollinstanz nicht erfüllt. Modior macht Tempo beim Umbau Ungarns. Keine 100 Tage im Amt hat seine Regierung zum Beispiel mit einem neuen Mediengesetz den staatlichen Rundfunk reformiert. Nun ein weiterer Schritt, die Absetzung des Präsidenten. Sie verfügen über eine Supermehrheit im Parlament, können rechtlich gesehen also so gut wie alles umsetzen. Aber ob das auch demokratisch legitim ist, ist die Frage. Dementsprechend ist am Tag nach der Verfassungsänderung auch die Meinung bei den Menschen in Budapest gespalten. Ich finde das nicht richtig. Das ist nicht verfassungsgemäß. Der Präsident sollte zurücktreten. Wenn wir ein neues System haben, sollten wir auch einen neuen Präsidenten haben. Ich halte das für eine übereilte Entscheidung. In seinem Amtssitz auf der Budapester Burg hat Präsident Tamás Sulyok jetzt noch 4 Tage Zeit, um die Verfassungsänderung und damit seine eigene Entlassung zu unterzeichnen. Tut er das nicht, strebt die neue Regierung ein Amtsenthebungsverfahren im Parlament an.
Und damit zu Andreas Bachmann, unserem Korrespondenten für die Region. Andreas, die Frage da aus deinem Beitrag eben, wie demokratisch legitim dieses Manöver der neuen Regierung ist. Wie wird die denn in Ungarn gesehen?
Nun, in Umfragen unterstützen weiterhin 70% der Menschen in Ungarn den Kurs der Regierung, also die Popularität von Péter Modior und seiner Regierung, die ist auch 3 Monate nach der Wahl ungebrochen. Und man muss ja auch sagen, das war die Erwartungshaltung der Menschen in Ungarn, dass sich wirklich etwas verändert in dem Land. Aber wir haben es im Beitrag gesehen, es gibt eben auch erste kritische Stimmen, weniger an dem Ziel, den Präsidenten abzulösen, als am Verfahren. Und der Kommunikationsdirektor von Amnesty International Ungarn, der hat es so formuliert: Die neue Regierung sollte nicht dieselben Methoden verwenden, die während des Orbán-Regimes angewandt wurden. Also ich würde es so zusammenfassen, Péter Modior muss aufpassen, dass er das Rad nicht überdreht.
Und was ist jetzt nun wahrscheinlicher, dass Sulyok unterschreibt oder dass die Regierung ein Amtsenthebungsverfahren einleitet?
Also ich glaube nicht, dass Tamás Sulyok seine eigene Entlassung unterschreiben wird. Für wahrscheinlicher halte ich es, dass er sich wehren wird und beispielsweise den ungarischen Verfassungsgerichtshof, das Verfassungsgericht, anrufen wird.
Andreas, danke für die Informationen. Nach Wien.
Gerne.
Und damit zu weiteren Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Julia.
Das US-Militär hat seine Angriffe auf Iran fortgesetzt. Im Visier waren vor allem militärische Einrichtungen, teilte die US-Armee mit. Entgegen seiner gestrigen Ankündigung will US-Präsident Trump nun doch keine Gebühr für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz erheben. Stattdessen setzt er auf Investitionen der Golfstaaten in den USA, die ihm die dortigen Regierungschefs heute am Telefon versprochen hätten, so Trump. Die Kosten für einen Pflegeplatz im Heim sind weiter gestiegen. Im Schnitt 3.364 Euro beträgt nun der Eigenanteil im Monat. Das sind 256 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Das zeigt eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen. Hauptursache seien gestiegene Ausgaben fürs Personal, aber auch höhere Investitionskosten, die die Einrichtungen an die Pflegebedürftigen weitergeben dürfen. Wegen eines mutmaßlichen Brandanschlags war der Zugverkehr zwischen Hamburg und Cuxhaven heute weitgehend unterbrochen. Im niedersächsischen Neuwulmstorf brannte laut Polizei in der Nacht ein Verteilerkasten. Die Ermittler gehen von gezielter Zerstörung der Infrastruktur aus. Mehr als 200 Zugfahrten fielen aus. Es fuhren Ersatzbusse. Am Abend lief der Regionalverkehr teilweise wieder an.
Und jetzt kommen wir zu Zahlen, die schwindelig machen. Beginnen wir mit der ersten. Es ist etwa 67 Millionen Jahre her, dass ein Exemplar dieser Spezies seine Runden auf der Erde drehte und dann auf dem Gebiet des heutigen US-Bundesstaates South Dakota verstarb. Vor 5 Jahren dann wurde das gigantische Skelett des Tyrannosaurus Rex gefunden auf einer Rinderfarm und nach dem Besitzer der Farm benannt. Gus Rex. Und weil in den USA Fossilien Privatbesitz sein können, wurden die Knochen nun meistbietend versteigert. Für den Rekordpreis von 50,1 Millionen Dollar. Marion Schmickler.
Gus knackt den bisherigen Rekord. 50 Millionen Dollar inklusive Gebühren für den König der Kreidezeit. Vor 67 Millionen Jahren streifte das damals größte Raubtier durch die Flusslandschaften des nordamerikanischen Westens. Seine Zähne so groß wie Bananen, selbst größere Tiere konnte der T-Rex damit zermalmen. Furchterregend und faszinierend. Das war eine ganze Gattung von Lebewesen, die auf diesem Planeten gelebt haben, bevor wir kamen und ausgestorben sind, obwohl sie so riesig und stark waren mit riesigen Zähnen. Das könnte uns auch passieren und zeigt uns doch, wie sterblich wir sind. Ein Rinderfarmer aus South Dakota hatte immer wieder uralte Knochen auf seinem Land entdeckt. Er beauftragte eine kommerzielle Ausgrabungsfirma und die setzte fast 1000 Knochen wie ein riesiges Puzzle zusammen. Im Film Jurassic Park sieht so aus, als hätten sie ein Tier entdeckt, das in einer dramatischen Position da lag. So ist das aber nicht in der Realität. Das sind Skelette mit vielen Teilen. Die Knochen sind über ein riesiges Gebiet verteilt. Astro West in New York. Bei Mark Tanyeloff gehen T-Rex-Zähne für eine Viertelmillion Dollar weg. Fossilien ein immer lukrativeres Geschäft. Anders als in Deutschland gehören die Knochen nicht dem Staat. Wer sie auf seinem Land findet, kann sie teuer verkaufen. Solche privaten Verkäufe sind der Motor des Marktes. Aber ich hoffe, dass derjenige, der den T-Rex ersteigert hat, ihn am Ende spendet, damit sich alle daran erfreuen können. Ganz ehrlich, solche Summen können sich die meisten Museen gar nicht leisten. Wem gehören die Wunder aus prähistorischen Zeiten? Den Superreichen oder der Wissenschaft, die von Gus nur wenig profitieren dürfte? Den kannst du dir nicht in dein Haus stellen. Eines der großen Vergnügen bei so einem Kauf ist es doch, ihn den Leuten zu zeigen. Und der beste Platz, das zu tun, sind öffentliche Orte wie Museen. Noch ist nicht bekannt, wer den Zuschlag bekommen hat. Aber klar ist, Gus hat die Debatte über Versteigerungen von Dinos neu entfacht.
Und wir bleiben in den USA. Gerade eben zu Ende gegangen ist das, was für viele als vorgezogenes WM-Finale galt. Europameister Spanien gegen Vize-Weltmeister Frankreich im ersten Halbfinale. Und heute hatten die Spanier, wie hier in Madrid, allen Grund zum Feiern. Nach Treffern von Oyarzabal und Porro zogen sie mit 2:0 als erste Mannschaft ins Endspiel am Sonntag ein. Bernd Schmelzer.
Überzeugend, teilweise sehr dominant. Spanien steht völlig zurecht im Endspiel und öffnet die Tür dazu schon frühzeitig. Denn bereits Mitte der ersten Halbzeit fault Digne den heranstürmenden Yamal. Es gibt korrekterweise Elfmeter. Oyarzabal verwandelt sicher. Spanien führt. 5. WM-Tor des Angreifers. Die Equipe Tricolore erstmals in Rückstand bei diesem Turnier. Erstaunlich, wie gut der Europameister die Partie im Griff hat. Mehr Ballbesitz, klarere Torchancen. Schon vor der Pause ist die Vorentscheidung möglich. Und das ausgerechnet beim Rekordspiel von Didier Deschamps, der zum 26. Mal bei Weltmeisterschaften an der Seitenlinie steht. Spanien ist nach der Pause weiter extrem effektiv. Denn auch der zweite Schuss aufs Tor ist drin. Pedro Porro knappe Stunde rum in Dallas. Die Franzosen bieten erstaunlich viel an. Luis de la Fuente führt Spanien letztlich souverän ins Finale mit der Chance auf den 2. WM-Titel nach 2010. Den enttäuschenden Franzosen bleibt an ihrem Nationalfeiertag nur der Blick auf das Spiel um Platz 3.
Und damit zurück nach Deutschland und unseren Wetteraussichten. Claudia, von welcher Seite zeigt sich denn der Sommer nun?
Ingo, von der, die wir eigentlich sonst ja häufiger kennen als in den letzten Wochen, nämlich Schauer und Gewitter zwischendrin, aber auch lange sonnige Abschnitte. Und es gab heute heftige, auch unwetterartige Gewitter. In Nürnberg beispielsweise eine Orkanböe mit 130 Kilometern pro Stunde. Wind, dazu 48 Liter, die gefallen sind. Das kann dann auch mal zu kleinräumigen Überschwemmungen führen. Hat es dort auch. Marienberg bekam vor allem in der Nacht und heute Vormittag 79 Liter. Göttingen 56 Liter. Das alles seit gestern Abend. Und es geht weiter mit Schauern und Gewittern. Jetzt im Augenblick auf dem aktuellen Radar sieht man, dass die Schauer hier im Nordosten und Norden Bayerns abgezogen sind. Aber am Alpenrand ist es noch zum Teil richtig kräftig. Das heißt Schauer, Gewitter, zum Teil auch mit Starkregen und auch noch mit Hagel. Das wird auch erstmal so weitergehen. In der Nacht schwächt sich das Ganze ab. Morgen aber im Tagesverlauf vor allem im Süden am Alpenrand, also Baden-Württemberg, Bayern, die Gefahr von unwetterartigen Gewittern mit Starkregen, mit Hagel und auch mit schweren Sturmböen. Sonst wird es nur vereinzelt mal etwas kräftigeres Gewitter geben, viel Sonnenschein und für die meisten ein trockener Tag. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 20 bis 12 Grad. Morgen Nachmittag wieder Höchsttemperaturen von verbreitet 28 bis 32 Grad. Etwas kühler Nord- und Ostsee mit 23, 24 Grad. Dann sind nur noch einzelne Schauer und Gewitter unterwegs. Am Donnerstag vor allen Dingen nach Osten und Richtung Schleswig-Holstein. Am Freitag dafür dann wieder ein bisschen häufiger brodelig, örtlich mit Unwettergefahr.
Claudia, danke für diese brodeligen Aussichten. Soweit die Tagesthemen am heutigen späten Dienstagabend. Hier im Ersten ermittelt jetzt die Mordkommission Istanbul.
Ja, und im Anschluss informiert sie hier dann die Tagesschau.
Wir sehen uns dann morgen Abend wieder in der Halbzeit des zweiten WM-Halbfinals. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.